Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Krohn.
Mein heutiger Gast ist Marouan Faraj. Als Gründer von Finally Freelancing berät Marouan Freelancerinnen und Freelancer vor allem im Bereich Sales. Und in dieser Folge haben wir zunächst darüber gesprochen, wie Freelancing bei ihm fast in einem Burnout geendet wäre und er dann grundlegend etwas in seinem Ansatz verändert hat. Diese Folge ist vor allem für alle Hörerinnen und Hörer interessant, die das Gefühl haben, in ihrer Selbstständigkeit nicht so richtig voranzukommen. In unserem Gespräch ging es um viele Facetten der Selbstständigkeit, vor allem aber um diesen Sales- und Positionierungspart des Ganzen und auch grundlegend einfach seine Einstellung dahingehend zu ändern, wie man verkauft. Also nicht mehr den klassischen Bauchladen anzubieten, sondern zu schauen, was ist am wertstiftendsten bei meinem Kunden. Herzlich willkommen im Freelancer-Podcast, Marouan.
Hi Yannick, danke, thanks for having me.
Schön, dass du hier bist. Steht ja auch schon ein bisschen länger aus, dass wir mal quatschen. Haben uns gerade erst auf dem Malt-Event, das ist schon ein bisschen her, aber haben uns da erst getroffen und ich habe von dir einen Vortrag gehört und da so ein bisschen Background-Infos zu dir bzw. deiner Story auch bekommen und fand das sehr spannend und gesagt, wir müssen mal quatschen eigentlich. Du musst mal deine Story auch meinen Hörern vielleicht erzählen. Deswegen sind wir heute hier.
Cool, danke für die Einladung, weiß ich zu schätzen und auch cool, dass du beim Maul-Vortrag dabei warst.
Ja, muss ich ja. Ich meine, wenn das in Hamburg ist, kann ich mich ja nicht drücken.
Als Ambassador für die Freelancer.
Ja, genau. Geil. Ja, das ist auch so eine Sache, da können wir gerne mehr von haben, von so Offline-Events und sowas. Ja. Jedes Mal, wenn ich bei sowas bin, merke ich, dass das echt, dass man danach mit so einem frischen Impuls rausgeht und sich denkt, ah, muss eigentlich viel öfter sein.
Ist auch eine coole Community, finde ich auch immer. Das sind Leute, mit denen man auch cool abhängen kann. Alles Leute, die von dem Handwerk was verstehen und da kommen immer spannende Gespräche zustande bei solchen Events, finde ich.
Ja, man weiß nie, wen man so trifft, ne? Und das nur zu empfehlen. Lass uns mal so anfangen, damit man wirklich einen Kontext bekommt von dir als Person. Wieso und wann bist du Freelancer geworden?
Ende 2014 habe ich meine selbstständige Tätigkeit aufgenommen, Vollzeit. Vorher konnte ich auch schon Rechnung schreiben, aber das war neben der Festanstellung. Mhm. Dann habe ich mit der Selbstständigkeit angefangen. Wieso? Tatsächlich, also ich habe Kommunikationsdesign von 2007 bis 2011 studiert. 2011 bis 2014 war ich in der Festanstellung als Frontend-Designer/Developer. Wobei Developer, du würdest mich auslachen, du bist ein richtiger Developer. Mit Developer meine ich, ich habe ein bisschen WordPress-Themes angepasst, ein bisschen Plugins
und
HTML.
Ich bin da gar nicht ideologisch.
Ja, HTML, CSS, also ich habe jetzt nicht vom Scratch irgendwelche Web-Apps gemacht oder so.
Okay.
Und ich habe gemerkt, in den ersten Jahren war es total cool und dann ist es extrem abgeflacht. Da war ich überhaupt nicht mehr motiviert und das habe ich sehr gut daran gemerkt, dass ich, jemand, der eigentlich gerne arbeitet, auf eine 30-Stunden-Woche freiwillig zurückgegangen bin, weil ich dachte, Arbeit ist nicht cool. Aber ich habe gemerkt, dass die Arbeit nicht mehr cool war und die Arbeit war wegen einer bestimmten Sache nicht mehr cool. Ich war jemand, der sehr getrieben und motiviert davon ist, dazu zu lernen. Und irgendwann ist meine Lernkurve in der Festanstellung stagniert. Und ich dachte, ich mache mich selbstständig. Und dieser Gedanke kam mir tatsächlich Mitte 2012. Und ich dachte, bald mache ich mich selbstständig. Und habe es nie gemacht. Und dann habe ich es 2014 gemacht. An alle, die zuhören, fairerweise, das war nicht, dass ich morgens aufgestanden bin und dann wusste ich, jetzt mache ich, sondern die Firma ist pleite gegangen. Und ich dachte, wenn ich jetzt, wann dann?
Du hast im Prinzip den Arschtritt bekommen und hast ihn dann...
Genau, genau. Eigentlich, rückblickend war das mit das Beste, was mir passiert ist. Aber das war so, wo ich so dachte, Moment mal, du lebst gerade in der WG. Du hast laufende Kosten von 1.000 Euro im Monat. Es wird tendenziell nicht besser, weil je älter man wird, desto mehr Verantwortung hat man, desto mehr Dinge hat man, wenn man dann irgendwann verlobt ist und heiratet und diese Dinge, das wird eher tendenziell schwieriger.
Ja.
Und da habe ich halt gemerkt, das Aufschieben macht es eher schwieriger. Und wenn ich jetzt wann dann, und was mir mal geholfen hat, war, ich habe mir mein Worst-Case-Szenario einfach komplett ausgemalt.
Ja.
Du machst dich selbstständig, du bist da ohne Aufträge, keiner will irgendwas von dir. Dann bewirbst du dich wieder in eine Festanstellung. Verhungern wirst du eh nicht hier. So.
Ja.
Und das war für mich so eine Sicherheit. Und dann hat mir auch der Gründerzuschuss geholfen, den ich beantragt habe und bekommen habe. Und genau, das waren so Dinge, die mir geholfen haben. Und das Coole war, die ersten Aufträge hatte ich aus dem Netzwerk der Festanstellung. Das hat mir ein bisschen geholfen.
Ja, ja. Das ist so, da waren schon ganz viele wichtige Punkte drin, die man jetzt, wenn man zuhört und genau in dieser Situation ist wie du, dass man eigentlich diesen Drive schon hat, aber sich immer noch nicht so richtig traut vielleicht und sowas. Fallhöhe berechnet fand ich einen sehr wichtigen Punkt, dass man sich wirklich mal überlegt, was ist denn eigentlich meine Fallhöhe? Und die kann, und das soll jetzt gar nicht so suggestiv klingen, natürlich auch recht hoch sein. Also wenn du jetzt eine Familie hast und die da wirklich viele Verantwortung, dann kann die natürlich auch höher sein und dann muss man sich da auch ehrlich mit auseinandersetzen. Ich würde immer so diesen Einstieg in die Selbstständigkeit an die Fallhöhe anpassen. Also für jemand, der eine sehr, sehr geringe Fallhöhe hat, ist vielleicht dieser ins kalte Wasser springen, direkt Vollzeit selbstständig das Beste. Wenn du eine höhere Fallhöhe hast, dann ist vielleicht so dieses nebenbei anfangen, dann irgendwann auf Teilzeit reduzieren. Wie siehst du das? Ich habe da schon unterschiedliche Meinungen gehört. Manche sagen, mach gleich, sonst machst du es nie oder so.
Ich bin immer sehr vorsichtig vor diesem Silicon Valley romantisieren. Dieses Spring und bau deinen Fallschirm, während du fällst.
Ja.
Es klingt immer nur nach Startup-Culture.
Ja.
Das wird ganz schön unromantisch, wenn du deine Miete nicht zahlen kannst.
Richtig.
Oder wenn du Kinder hast oder wenn du dich um Dinge sorgen musst. Mhm. Rückblickend hätte ich es geplant. Das Wissen hatte ich damals noch nicht. Ich war sowieso auf einer 30-Stunden-Woche. Mhm. Ich sage immer, man sollte ein Minimum 3 Monate an laufenden Kosten sollte man zur Seite gelegt haben. Mhm. Und das heißt nicht 3 Monate von irgendwie, ich mache Urlaub und alles, sondern wirklich das Minimum, was ich brauche, 3 Monate laufenden Kosten sollte ich so zur Seite gelegt haben. Wenn man das noch nicht hat, bring it on, die perfekte Spielwiese, um seine Selbstständigkeit zu etablieren.
Ja.
Das heißt, ich melde eine nebenberufliche Selbstständigkeit an und kläre das natürlich mit meinem Arbeitgeber ab. Das darf kein Interessenkonflikt, ich würde nie irgendwas verheimlichen oder so. Es kommt immer raus, das ist nicht schön für den Arbeitgeber, das ist unfair dem Gegenüber, einfach wirklich klären und sagen, hey, das sind meine Absichten. Und dann entweder, wenn du sagst, ich brauche das Geld und ich will voll pushen, Vollzeit und das andere nebenbei machen, oder halt zu sagen, hey, ich gehe auf eine 4-Tage-Woche und lass mich dann auch nur 80% bezahlen. Und dieser eine Tag ist mein Freelance-Tag. Und der beste Motto ist, nur wenn man einen Wunsch oder ein Ziel hat, kommen nicht viele ins Handeln, weil ihre Ist-Situation zu bequem ist.
Ja.
Und wenn die Ist-Situation, also irgendwann wird deine, wenn du das wirklich wählst, Selbstständigkeit und deine Festanstellung dich ankotzt, wird der Schmerz der Festanstellung stärker als der Schmerz des in Handeln kommen. Und dann kommst du ins Handeln. Was schwer ist, wenn Leute ihre Festanstellung auch mögen.
Ist dann so ein Tod auf Raten, wenn man langsam so das Gefühl hat, also du hast ja so Grundbedürfnisse und wenn so dieses, was bei dir ja gerade war, dieses Entfaltungsbedürfnis nicht gefördert wird, dann ist es so tot auf Raten, finde ich. Irgendwann gehst du immer unmotivierter zu diesem Job und das merkst du vielleicht selber gar nicht.
Genau, dieses tot auf Raten, so habe ich es noch nie genannt, aber das stimmt. Genau, das ist so, das kommt dann nach und dann merkt man halt auch, dass man sagt, ey, ganz ehrlich, das erfüllt mich nicht. Und auch für alle, die dann sagen, oh ja, wenn man das nicht macht und das immer wieder kommt, das wird nicht aufhören, dieser Gedanke. Und für mich war das immer so, ich finde Reue schlimmer als Fehler. Wenn ich einen Fehler mache, weiß ich, das war ein Fehler, mich selbstständig gemacht zu haben. Das ist überhaupt nichts für mich. Aber ich habe da einen Haken hinter und das Thema kommt nicht mehr hoch bei mir.
Ja.
Aber was ich nicht machen kann, ist, wenn ich 50 mit meinem Einfamilienhaus im Vorort, mit meinen 3 Kindern und Frau und hast du nicht gesehen und immer noch dieses Ding rumschwirrt, was wäre damals, wenn du dich selbstständig gemacht hättest? Die letzten 10, 20 Jahre. Und das ist Reue, kann man nie wieder rückwirken. Weil das ist impliziert ja etwas, ist in der Vergangenheit passiert und ich habe keine Chance, das wegzumachen. Und genau, das hilft dann auch nochmal, das in Perspektive zu machen und einfach den Mut zu haben, das richtig anzugehen. Nicht zu springen und den Fallschirm zu bauen, während man fällt, sondern wirklich 3 Monate, idealerweise 6 Monate.
Ja.
Und das ist auch ein geiles Proof of Concept. Wenn du es schaffst, nebenberuflich 3 oder 6 Monate Gehälter zur Seite zu legen, hast du ein sehr gutes Proof of Concept für die Selbstständigkeit.
Ja, ich finde ja auch sowas, so eine Messbarkeit herzustellen, immer super, wenn man weiß, wenn ich dieses Ziel erreicht habe, ich muss nicht so ein Bauchgefühl-Entscheidung treffen, sondern ich weiß genau, wenn dieser Betrag auf dem Konto ist, zurückgelegt, dann kündige ich meinen Job. Dann mache ich und los.
Ja.
Sehr gut. Da haben wir das schön, so einen Appell ans Tun jetzt sozusagen für den Anfang, das ist schon mal sehr gut. Du hast dann getan, du bist dann Freelancer geworden. Erzähl mal von deinem ersten Jahr Selbstständigkeit. Wie war das so?
Wenn man lange genug runterscrollt auf Instagram, sieht man bei mir, Ende 2015 habe ich einen Post gepostet. Da war ich richtig motiviert, weil für mich war das ein sehr, sehr motivierendes Jahr. Ich habe nicht viel verdient als Festangestellter, besonders nicht mit der 30-Stunden-Woche. Ich war sehr juniorig. Ich glaube, ich hatte mit der 30-Stunden-Woche 1,3 oder so netto, 1,3, 1,4 netto. Davon konnte man auch damals mehr kaufen als jetzt, gefühlt, ne, muss man auch dazu sagen. Mhm. Aber trotzdem hat es mich so motiviert, dass ich arbeiten kann, ich selbst arbeiten kann und eine Rechnung schreibe, die dann auf meinem Konto eingeht. Das hat mir ein extrem starkes Gefühl von Verantwortung, Selbstverantwortung gegeben. Mhm. Und da habe ich wirklich gelernt, was Arbeiten eigentlich ist, weil das fängt immer, also auf einmal musst du dich selbst um dich kümmern. Dein Arbeitgeber kommt nicht und haut dir auf die Finger und sagt, ja, das muss gemacht werden, das muss gemacht werden. Und ich war dann jemand, das hat mich sehr in Strukturen, in Disziplin gebracht und es war richtig cool, weil ich gemerkt habe, wow, wow, wow. Also das lief dann gut, aber ich war ein typischer Bauchladen. Also für den einen habe ich animierte Banner gemacht für Websites, für den anderen habe ich ein Logo gemacht und für wieder einen habe ich eine WordPress-Website gemacht. Also es war so, jemand will mich bezahlen für eine Arbeit, let's go.
Machen super viele, ne? Meinst du, das kommt so daher, dass die Leute zu unsicher sind, dass sie sich auf eine Sache, dass eine Sache nicht reicht, weil dann nicht genug Aufträge in diesem Bereich da sind oder sowas? Ich finde es immer so, es ist so ein, ich habe es genauso gemacht. Und ich habe so versucht, bei mir rauszufinden, woran es lag. Und ich glaube, es war so ein bisschen dieses, ich brauche Geld und es ist jetzt erstmal egal, wo es herkommt.
Es liegt an dem Mangel der Optionen.
Ja.
Wenn ich das Gefühl habe, dass Brot und Salat das einzige Buffet sind, dann packe ich mir alles davon rauf. Aber wenn ich merke, hey, da gibt's noch andere Dinge, die schmecken viel besser und ich kann mich dahin entwickeln, sage ich, nee, ich lasse meinen Teller erstmal leer. Das ist nicht das Richtige für mich. Das heißt, am Anfang hat man einen Mangel an Optionen und am Anfang ist es so, als wenn du gerade nach langem Tauchen an einer und du atmest einfach was, oh geil, ein Auftrag. Ja. Und derjenige ist stark in einer Verhandlung oder ist picky, der Optionen hat. Und in der Regel hast du am Anfang nicht die Optionen, weil du nicht das Netzwerk hast, weil du nicht die Aufträge hast, die dir angeboten werden.
Ja. Das heißt, du hast im ersten Jahr vor allem, was hast du angeboten? Grafikdesign, Webdesign,
WordPress-Design, Webdesign, alles so. Ich hatte diesen Kommunikationsdesign-Background, da konnte ich viel Grafikdesign und diese Dinge. Und dann hatte ich noch, auf der NFS-Anstellung habe ich WordPress und Web ein bisschen gelernt. Und das habe ich gemacht viel. Das waren aber auch Lehrjahre. Das war auch so ein bisschen rückblickend, war das eigentlich earn while you learn. Ich habe Geld verdient, während ich gelernt habe. So. Und das war cool. Und ich dachte, das war so witzig, an meinen umsatzstärksten Monaten dann im ersten Jahr hatte ich so 4.000 Euro, aber Rechnungsvolumen, die ich gestellt habe. Also an alle, die zuhören, ne? Das ist auch Steuern und alles. Das ist die Gefahr als Freelancer, wenn du anfängst, geht das Geld auf deinem Konto ein. Das ist nicht das gleiche Geld wie bei deinem Gehalt. Nee. So. Und ich habe mich dann reich gefühlt. Das war so komisch. Ich dachte so, boah, 4.000-5.000 Euro, ich verdiene jetzt richtig, richtig gut.
Wenn es Angestelltengeld wäre, wäre es geil, ne?
Ja, genau. Wenn es ein Nettogehalt von 5.000 Euro, cool, das ist nice. Aber wenn du das Äquivalent als Freelancer haben willst, musst du eigentlich 10.000 Euro im Monat einnehmen.
Ja. Ja.
Und dann überschaubare Kosten, idealerweise kaum Kosten und dann hast du, also da gibt's noch ganz viele, können wir auch in die Richtung gehen, aber als ich dann gemerkt habe, 2016 war das dann, das Folge ganze Jahr, habe ich gemerkt, es war eine extreme Achterbahn, weil ich so One-Offs hatte, mal da einen Auftrag, mal da einen Auftrag und es gibt noch Bilder von mir, wo ich gefühlt Augenringe bis nach Meppen habe, aufgequollen bin und viel fertiger als jetzt aussehe und habe gemerkt, ganz ehrlich, eigentlich verdienst du gar nicht mehr, weil du arbeitest jetzt teilweise 70 Stunden pro Woche und hast zwar deine 5.000, 6.000 Euro, aber rückwärts gerechnet bist du wie der Festangestellte. Nur, dass der Nachteil ist, dass du deine Arbeit mit in den Urlaub nimmst.
Dass du noch keine Altersvorsorge hast, noch kein nichts, ne?
Nichts. Und ich war, also ich habe es mir nicht erlaubt, krank zu sein. Im Urlaub habe ich noch an Kundensachen gearbeitet. Und das war, ja, das war dann wirklich für mich der zweite Dämpfer in der Selbstständigkeit, als ich in der Realität angekommen bin und merkte, boah, Alter, das ist schon echt hart. Also das klingt immer so, wenn man von Leuten, ja, der macht das. Das waren meine ersten Jahre, die dann auch echt hart wurden und wo ich dann auch wirklich konstant gearbeitet habe und ja, genau, auch beim Arzt war und er meinte, ey, sie sind also kurz vorm Burnout. So, sie machen das, weil sie Mitte 20 sind und noch jung sind. Ich würde mir irgendwas überlegen. Entweder sie gehen in die Festanstellung zurück, sie ändern irgendwas und das war für mich so ein bisschen so ein kleiner Weckruf.
Kam das zufällig auch mit der Einkommensteuererklärung dann fürs vorausgehende Jahr? Weil ich glaube, vielen dämmert es dann erst, was sie eigentlich gar nicht so viel verdient haben, was sie verdient haben, ne?
Das hing nicht direkt damit zusammen, weil ich sehr, sehr konservativ war, was das anging. Das heißt, ich habe einfach, am Anfang hatte ich nicht so viel Ahnung. Ich habe einfach gesagt, das Geld, was auf dem Konto geht, ich darf mich nur von der Hälfte bedienen.
Okay, das ist schon mal sehr, sehr solide, wenn man das da schon mal drauf
hat. Genau. Und meine Wohnung hat 400-500 Euro gekostet in Hamburg. Da hatte ich sehr Glück. Und ich hatte aus dem Elternhaus immer so mitbekommen, und so bin ich auch aufgewachsen, dass wir sehr, sehr sparsam immer gelebt haben. Mhm. Das heißt, ich habe diesen sparsamen Lifestyle mir ganz lange beibehalten. Mhm. So. Und habe nicht direkt mein Lifestyle geupgradet. So. Und das war mein Vorteil, aber ja, dann hatte ich halt dieses, wo ich sagte, boah, ey, das ist echt hart alles und muss auch zugeben, Mr. Freelance, Marwan von Final Freelancing, hab dann häufig auch geliebäugelt mit Festanstellungen und dachte so, boah, das wäre schon cool, wenn du da dazu lernst und dein Dings hast und, aber das war einfach, weil die Achterbahnfahrt und diese Dinge waren stressig, 2016, 2017 auch noch, genau.
So, ich würde ja auch sagen, ich bin eine Spokesperson fürs Freelancing, würde aber niemals sagen, dass Freelancing irgendwie das Ding ist, so, ne? Weil du jetzt gerade sagtest, ich finde es keine Einbahnstraße. Also ich finde, man muss immer gucken, was gerade zur Lebenssituation passt. Und für einige Leute ist es dann einfach mal, vielleicht auch aufgrund von einem Burnout oder sowas, einfach mal, klar sollte man die Umstände ändern, die dazu geführt haben, aber grundsätzlich kann so ein Arbeitsmodell ja vielfältig genutzt werden, ne?
Besonders auch heutzutage. Die Arbeitsmodelle sind viel flexibler und ich glaube auch, wenn ich in ein anderes Arbeitsmodell geraten wäre damals, coole Mentoren gehabt hätte, konstant neue Dinge. Man muss auch sich selbst kennen. Ich bin ein Erschaffer. Ich liebe es, Ideen zu haben, etwas zu erschaffen, aber nicht irgendwas konstant immer und immer und immer wieder auszuführen. Da wird mir schnell langweilig. Und wenn man mir diesen Rahmen in einer Arbeit gegeben hätte, dann wäre ich auch total drin aufgegangen.
Gutes also, Feedback an Arbeitgeber, die ihre Leute nicht in die Selbstständigkeit verlieren wollen, das zu fördern, weil ich glaube, das geht sehr vielen so, dass sie das Gefühl haben, sie haben kein Mitspruch, also so dieses Bittsteller, dieses Rädchen im Betriebe, so, ne, das geht's, glaube ich, gar nicht mal so selten.
Ja, ganz genau. Ich meine, bei mir, ich rede ja auch die ganze Zeit nur von Selbstständigkeit, ich habe ja auch Festangestellte, 16 festangestellte Leute hier.
Eben, den willst du ja auch nicht sagen, was ihr macht, ist eigentlich ziemlich scheiße.
Genau, und die sind ja auch gerne hier und ich versuche ein bisschen das mitzubringen, mal mehr, mal besser, mal schlechter. Was mir damals gefehlt hat, und das ist halt wirklich so Weiterbildung und auch so andere Dinge, wo ich sage, okay, cool, lass uns jetzt mal das machen. Hast du mal Bock darauf? Lass uns mal das machen. Das ist auch so Dinge, die ich dann versuche, den Mitarbeitern mitzugeben.
Ja. Sehr gut. Ich meine, das ist auch so man kann aus beiden Arbeitsmodellen sehr, sehr gut lernen und für das andere jeweils profitieren. Also ich glaube, ein Freelancer, der lange Freelancer war, ist ein besserer Angestellter, würde ich mal so als These in den Raum stellen, weil er einfach ein gewisses über den Tellerrand gucken mitbringt, genau.
Ja, auf jeden Fall, genau.
Das heißt, von der Timeline her, wir bewegen uns jetzt im zweiten Jahr deiner Selbstständigkeit und du merkst, da geht irgendwie was nicht mehr.
Genau, zweites, drittes Jahr, ich merke, da kommt irgendwie, ich habe halt diesen extremen Stress empfunden. Und dann habe ich was gemerkt, warum dieser Stress eigentlich entsteht oder entstanden ist. Da ist mir zum ersten Mal klar geworden, dass die Selbstständigkeit sowas wie mein Auto ist, ich aber nicht am Steuer sitze, weil ich nie kontrollieren kann, wann und wie ich Neugeschäfte oder Neukunden gewinne. Und das ist halt eine Sache, als ich festangestellt war, war ich halt eine Fachkraft, die gut in einer Sache war. Und als Selbstständiger verkaufst du deine Fachkraft, aber du hast auf einmal automatisch mehrere Hüte. Du bist Buchhaltung, du bist Marketing und du bist auch ein bisschen Sales. Und das waren Dinge, die ich so, das ist immer durch Zufall passiert. So, jemand hat mich empfohlen und das heißt, ich hatte keine Kontrolle und wir haben Stress wegen drei Dingen. Das eine ist, wir empfinden keine Sicherheit, wir empfinden keine Kontrolle und wir Sicherheit, Kontrolle und das andere war Sicherheit, Kontrolle und Anerkennung.
Ja.
Genau. Und ich habe gemerkt, es ist Kontrolle, die ich nicht habe. Ich kann nicht kontrollieren, wie das mit Kunden läuft. Und dann dachte ich, hey, ich will mich dieser Sache mal annehmen. Wie funktioniert das? Wie läuft das ab? Ich hatte gar keine Ahnung davon. Und die meisten Freelancer haben es nicht, weil sie halt keine Vertriebsleute, sondern kein Sales sind oder das auch ein bisschen verrufen ist in dieser, man romantisiert das und sagt so, ja, wenn man gut ist, muss man keinen Vertrieb machen. Wenn man gut ist, braucht man kein Marketing. Aber jeder, der jetzt zuhört, wenn du einen Blog hast, wenn du einen Instagram hast, das ist nichts anderes als Marketing. Es gibt unterschiedliche Wege des Marketings.
Ja.
Und Marketing ist so ein bisschen, hey, schau mal, mich gibt es. Hier am Schaufenster und Sales ist, wenn jemand vorne guckt am Schaufenster und sagst, willst du mal reinkommen, wollen wir einen Tee trinken? Ja. Hast du Lust darauf, das zu kaufen? So. Und das waren so meine 2017, 2018 habe ich wirklich versucht, das zu meistern. Und dann, als ich diese Dinge gemeistert habe, weil dann als Freelancer hast du dann ein sehr rundes Profil. Du kannst Leute auf dich aufmerksam machen, Marketing. Du kannst denen eine Dienstleistung verkaufen, Sales, und du kannst diese Dienstleistung erbringen. Das heißt, du deckst die komplette Supply Chain ab und damit geht wiederum extreme Freiheit einher. weil du das, natürlich haben wir Marktumstände, natürlich kommen bestimmte Dinge, die aber trotzdem sitzt du plötzlich am Steuer und kannst sagen, okay, jetzt ist Sommer und ich möchte gerne im Sommer 30 Stunden die Woche nur arbeiten und drück meinen Marketingregler ein bisschen runter und meinen Salesregler wieder ein bisschen runter. Oh, Jahresende, Weihnachten, da will ich pushen, weil das ist eh schlechtes Wetter und ich will powern, weil ich Januar, Februar nach Kapstadt möchte, so. Mhm. Und das ist eine coole Sache, die ich, wenn Leute zuhören, die ich den Leuten empfehlen würde, die ich gerne früher gelernt hätte, Dinge wie Marketing und Sales und natürlich auch ein Stück weit Positionierung, da können wir auch gerne drauf eingehen, dass ich merke, dass das Dinge sind, die jetzt mit zu meinem Aufgabenbereich gehören als Freelancer. Und wenn ich diese Dinge ignoriere, zahle ich indirekt die Rechnung dadurch, davor habe ich, ich kann nur von mir berichten, habe ich indirekt die Rechnung gezahlt, indem ich eine Achterbahnfahrt hatte in der Auftragslage, indem ich Unsicherheit hatte, indem ich extrem Stress empfunden habe. Es gibt auch natürlich die Entwickler, der sagt, ich bin über Recruiter gebucht, ich habe immer genug Anfragen und bin über 6 oder 9 Monate oder 12 Monate, das ist auch okay, aber sorry an alle Entwickler, tough love, ihr seid besser bezahlte Festangestellte. So.
Ja,
Meetingpflicht, ihr habt einen Kunden, ihr habt nicht so viel Abwechslung in den Dings und es wäre halt, es ist attraktiver für euch dann, euch Endkunden aussuchen zu können. Mhm. Natürlich ist es auch sehr, sehr geil. Ne? Also ich war auch.
Da gibt's halt Projekten. Auch Wege und Mittel. Ne? Du musst ja als Entwickler auch nicht diesen Weg sozusagen gehen. Du kannst auch, aber klar, die meisten Entwickler sind lang gebucht und wie du sagst, einen Kunden hoffentlich nicht nur, sonst schwierig, aber ja.
Ich war halt in Projekten, wo ich in Scrum-Teams war und da waren die Entwickler dort und ich habe da angeschaut, ich so, und wie lange arbeitest du schon hier? Ja, nee, ich bin Freelancer. Wie lange schon? Ja, 8 Monate
auf dem Projekt. Ja, es ist schon tatsächlich, und das ist, glaube ich, auch so eine Sache, das, wo wir unbedingt mehr Sicherheit brauchen, das sind ja wirklich halbe Angestellte da und da sind Unternehmen auch teilweise ein sehr, sehr schmaler Grat, auf dem die sich bewegen. Auch wenn sie den Leuten eigene E-Mail-Adressen geben, was ja auch gerne passiert, wenn die Leute auf irgendwelchen Teamseiten mit aufgelistet werden und so, auf den Weihnachtsfeiern sind, was ja nett ist, aber wird irgendwann dann Richtung Scheinselbstständigkeit dann schon schwierig. Also, weil es ja auch in Deutschland nicht so ganz klar ist. Aber du hast jetzt gesagt, du hast diesen im Kopf, du hast verstanden, dass du diese Dinge kontrollieren musst, diese Bereiche wie jetzt Sales. Kannst du mal erzählen, konkret wirklich, wie hat das ausgesehen und wie bist du überhaupt zu dieser Erkenntnis gelangt? Weil man ist ja in so einem Modus vielleicht, wo man sagt, okay, scheiße, irgendwas läuft hier nicht richtig. Wie kommt man da raus?
Also ich bin dazu gelangt, dass ich teilweise Bauchschmerzkunden hatte, die den größten Umsatz bei mir ausgemacht haben. Mhm. Und ich dachte so, boah, ich würde ihnen am liebsten sagen, fuck off.
Ja.
Konnte ich nicht. Weil ich dachte, das wird ein zu großes Loch in meinen Umsätzen. Ich habe gerade nicht den Leverage, das Momentum, den Fuck off zu sagen.
Riesen Erkenntnismoment eigentlich, wo man merkt, dass, wenn man angetreten ist für Freiheit als Freelancer, sollte man sich an diesem
Punkt wirklich... Ganz genau. Und ich dachte, ich wollte eigentlich frei sein, aber jetzt bin ich geknechtet von einem Kunden, der mir Bauchschmerzen bereitet.
Ja.
Warum hängt es eigentlich damit zusammen? Weil du keine Alternativen hast. Warum hast du keine Alternativen? Weil du nicht weißt, was du machen musst, um mehr Alternativen zu bekommen.
Ja.
Das waren so Dinge, mit denen ich mich dann so... Das zum einen, dann habe ich zum Beispiel, also das ist so klar geworden, parallel habe ich gemerkt, boah, warum zahlt dieser Kunde mir so viel und bei dem anderen bin ich gerade am Falschen wegen 300 Euro, mehr oder weniger so. Mhm. Und der Kunde sagt, okay, cool, überweis. Dann habe ich gemerkt, warte mal, du löst für beide Kunden andere Probleme. Bei dem einen optimierst du seinen Checkout gerade in seinem Online-Shop, der mehrere Millionen Umsatz macht im Jahr.
Mhm.
Und bei dem machst du ihm ein Newsletter schön und der falscht mit dir rum. Der hat kaum Leute in seinem Newsletter. Was bringt denen jeweils diese Dienstleistung? Komplett unterschiedlicher Outcome.
Mhm.
So, wie wäre es, wenn du mehr von den Leuten machst, wo du einen größeren Hebel auf den Outcome hast? Wenn ich dem, der einen Online-Shop hat, dabei helfe, 5% oder 3% mehr nur Conversion zu haben und sein Online-Shop macht irgendwie 20 Millionen im Jahr, dann falsche mit mir nicht rum für einen bestimmten Stundensatz. Dann habe ich gemerkt, okay, warte mal, ich bin derselbe Marwan, aber in unterschiedlichen Bereichen, wenn ich meine Zeit einsetze, hat sie unterschiedlich viel Wert, den sie stiften kann.
Mhm.
Wie wäre es, wenn ich mich nach außen, in der Außendarstellung in einem Bereich positioniere, wo ich weiß, dass ich mehr Wert stifte?
Mhm.
Und dann ging meine Angst damit einher, dass was, wenn meine Bestandskunden wegfallen? Und dann habe ich gemerkt, stopp mal, deine Bestandskunden kommunizieren nicht über deine Website mit dir. Die kommunizieren über deine E-Mail-Adresse und über dein Telefon mit dir. Das heißt, die werden nicht sagen, du machst jetzt nur noch das und das, wir gehen jetzt. Im Gegenteil, auch als ich mich auf eine Sache spezialisiert habe, kamen immer noch alte Kunden von damals und ich konnte entscheiden, ob ich sie nehme oder nicht.
Mhm.
Also ich habe dann angefangen, ich habe dann UX-Design gemacht und dann habe ich gesagt, ich mache nur noch Conversion-Optimierung, weil ich gemerkt habe, im UX-Design war die Conversion-Optimierung das, was dem das meiste Geld gebracht hat.
Ist das eine Kompetenz, die du dir mehr oder weniger aneignen musstest, oder hast du die schon? Okay.
Genau.
Das also du hast so schon auch deine, du hast schon eine, wirklich eine Wandlung durchgemacht, was dein Skillset angeht und nicht nur positionierungstechnisch.
Okay. Ja, genau. Auch mein Skillset. UX hat mich total interessiert, weil das ganz cool, ich konnte ganz gut designen, das hat Design zusammengebracht, aber ich mochte auch so ein bisschen menschliche Psychologie und ich wollte die Dinge, die ich designe, dass ich sie messen kann. Mhm. Und UX war das perfekte, mein perfect Playground dafür. Und dann dachte ich, wenn ich das noch in Geld messen kann, und dann kam ich in Online-Shops und dachte, ich mache nur, wenn ich, wo ist das Geld beim Checkout, wenn ich mehr Leute dazu bringe, im Checkout drin zu bleiben, dann habe ich so einfach Conversion-Optimierung, dann habe ich am Ende Checkout-Optimierung sogar gemacht. Also so spezifisch bin ich geworden und dann dachte ich, damit ich einen größeren Hebel habe, mache ich das nur für Online-Shops ab 1 Million Jahresumsatz.
Okay. So.
Weil wenn jemand sagt, ich habe gerade meinen Online-Shop gemacht, dann kann der mir keine 10.000 Euro zahlen.
Aber hast du das reingeschrieben in deine Positionierung?
Ich schau mal auf meine Webseite.
Das ist ja auch schon fast, so hatte schon was so Bauchpinseliges, wenn man den Leuten so sagt, ja, zeig mir einmal, dass du, weis mir einmal nach, dass du den Jahresumsatz
hast. Ja, habe ich. Conversion-Optimierung, die verblüfft. Ah. Checkout-Optimierung für Online-Shops ab 1 Million. Mhm. Ich auf der... Also oben steht Conversion, ob die irgendwie verblüfft. Ich muss mal gucken. Ich glaube, auf meinem Freebie und so habe ich da diese 1 Million. Mhm. Aber das maromedia.de ist noch meine alte Freelance-Webseite. Die ist noch online. Und genau, da habe ich das so gemacht. Und dann habe ich gemerkt, dass es total Auftrieb gewonnen hat. Also, dass ich dann, die Seite war ganz anders, als zu sagen, hi, ich bin Marwan aus Hamburg, ich mache das, 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 das. Weil wenn ich dieses, hi, ich bin Marwan aus Hamburg, ich mache das, 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 das ist so, bitteschön, was willst du von mir? Das andere, ich mache Checkout-Optimierung, sowas, dann bist du auf einmal... Bei dem einen bist du der Allgemeinarzt. Was soll ich für dich machen? Bei dem anderen bist du der Experte Herzchirurg und die Leute kommen zu dir, weil sie ein Herzproblem haben.
Und wer verdient am Ende mehr Geld, ne?
Genau, und der verdient am Ende mehr Geld. Und das war auch eine ganz andere Zusammenarbeit, weil bei der anderen Positionierung gegen Ende meiner Freelance-Karriere haben die Leute den Experten aufgesucht und meinten, erzähl mal, wie würdest du das machen? Wie sieht das aus? Und da bin ich direkt total drin aufgegangen. Parallel dazu habe ich mir, ich weiß, das war Paul Bowack, hieß der aus England. Paul Bowack war so ein, Bowack World halt seine Website. Mhm. Der hat 30 Jahre knapp Erfahrung im digitalen Marketing und so und der ist UX-Designer gewesen und der hat Coachings angeboten. Ich habe bei dem ein Coaching gebucht und hatte so, und das war das erste Mal, wo ich so dachte, boah, da redet jemand mit mir und ich gebe, ich glaube, weiß nicht, 150 Pfund oder so pro Stunde und das war das Beste, was ich machen konnte. Ich habe nicht mal alle Stunden aufgebraucht, die sind vergangen nach einem Jahr. Aber das war richtig cool, weil der mir so ein bisschen erzählt hat, hey, du musst kreieren, du musst irgendwie in die Außendarstellung gehen, dass du gesehen wirst. Und die Leute in der Außendarstellung musst du irgendwie in einen Vertriebsprozess holen. Da habe ich bei dem so ein bisschen gelernt, okay. Und dann habe ich angefangen, einen Blog zu machen, in dem ich mein Wissen zum Beispiel mitteile, was ich in vergangenen Projekten gemacht habe. Natürlich anonymisiert, wenn ich die Leute nicht nennen durfte. Und Leute sind darauf eingegangen. Und dann habe ich aus diesem, ich habe gerne geschrieben, habe ich aus dem Blog-Content, habe ich so Facebook-Posts gemacht.
Ja.
Und dann ist irgendwann einer auf mich aufmerksam geworden, Karl Kratz, weiß nicht, den kennt man im Online-Marketing ein bisschen.
Ja, ja.
Und hat mich repostet und meinte, cooler Inhalt und so. Und dann wusste ich, dass er ein Event in Berlin hat für seine Community. Da meinte ich, Karl, darf ich auf deinem Event sprechen? Ich will auch nichts, ich will keine Speaking-Fee, ich komme, ich spreche über UX-Design. Da meinte er, klar, gerne. Die waren auch richtig cool, die haben mir sogar ein Hotel noch bezahlt. Die meinten, darf ich das Gespräch bezahlen, wir haben ein Hotel in Berlin. Ich war richtig aufgeregt.
Ja.
Dann habe ich nach meinen Kundenaufträgen habe ich jeden Abend vor meiner jetzigen, damals noch nicht, aber heute jetzt Verlobten, habe ich jeden Abend meinen Vortrag gegeben über UX-Optimierung. Ich habe den Vortrag jetzt noch.
Ja.
Und dann, als ich dort war und darüber gesprochen habe, kam das so gut bei den Gästen an und dann kamen die Aufträge rein. Weil dann hatte ich diesen
von dem Event?
Auch von dem Event, ich kann jedem empfehlen, wenn ihr die Chance habt, irgendwo zu sprechen und was von dem versteht, was ihr macht, macht es. Allein auf einer Bühne zu sein, ein Mikro in der Hand zu haben, gebt euch einen Expertenstatus. So. Und dann ging diese Maschinerie, dieses Anfragen und dann habe ich das so geknackt. Dann dachte ich, okay, ich muss sichtbar sein. Aus den Anfragen spreche ich dann mit den Leuten, wenn sich was ergibt, wenn sich das gut anfühlt. Dann hatte ich auch Aufträge, wo ich nur über Entwürfe geschaut habe und meinte, cool, ich würde das ändern. So, die meinen, wir arbeiten mit einer Agentur, kannst du über die Entwürfe der Agentur schauen?
Und okay.
Ich habe ungefähr vielleicht eine halbe bis Stunde im Monat dafür gebraucht. Und habe den Retainer von 500 Euro im Monat in Rechnung gestellt. Und das zu solchen Dingen wäre ich nie gekommen, wenn ich vorher nicht diesen Expertenstatus mir ein bisschen aufgebaut hätte. Das heißt, rückblickend, wenn ich jetzt in der Zeitmaschine wäre, 2014, 2015, hätte ich viel schneller den Mut, mich als absolute Experte zu positionieren. Natürlich
Du musst es natürlich auch sein, ne? Ich finde, es ist immer so, fake it till you make it funktioniert zu einem gewissen Teil.
Nee, aber genau, musst du sein. Das heißt, was ich machen würde, und das, ich hatte immer sehr, also, man muss unterscheiden. Es gibt eine feine Linie zu, ich habe keinen Mut und ich bin gerade feige und ich hänge den Arsch höher, als ich kacken kann. Das würde auch nicht machen. Ich würde nie irgendwie, weil, wenn du konstant aufgeregt bist, nachts schwitzig bist und dann, weil du wahrscheinlich was fakest, dann, weil du wahrscheinlich was bist, was du wirklich nicht bist. Und da ist es vollkommen in Ordnung, zu einem vielleicht unter Machtstundensatz anzutreten. Zu sagen, hey, weißt du was, andere Wichse, dann kosten 80 Euro, ich koste 60 Euro. Und du denkst dir halt so, nicht lass dein Ego zur Seite und sag, oh, ich bin weniger als, und das sagt Mr. 500 Euro pro Stunde. Aber ich würde das so sehen, dass ich sage, ganz ehrlich, ich werde gerade fürs Lernen bezahlt. Ich werde gerade fürs Lernen bezahlt.
So, ich tue mich immer so ein bisschen schwer damit, wenn Leute sagen, wann ist so der gute Zeitpunkt, Freelancer zu werden? Und du sagst ja, wir haben ja eingangs besprochen, ne, dieses als Student, als jemand, der jetzt vielleicht noch nicht so hohe Fallhöhe hat, ist es natürlich deutlich angenehmer. Andererseits bist du da aber natürlich auch skilltechnisch noch sehr juniorig und du kannst, oder es wäre ein bisschen gelogen, wenn du dich hinstellen würdest und sagen würdest, ich bin jetzt hier der absolute Experte. Kann trotzdem, es muss sich nicht ausschließen, aber es ist unwahrscheinlicher, dass das so ist, ne?
Es ist unwahrscheinlich und ich würde es auch switchen, wenn ich keine hohe Fallhöhe habe, was geht, was häufig mit geringer Seniorität einhergeht, würde ich die Jobs gar nicht danach filtern, wo ich am besten verdienen kann, sondern wo ich am meisten lernen kann.
Okay.
Wo ich nah an einem Experten bin, der da ist, wo ich sein möchte. Und wenn du dem assistierst, mal angenommen, wenn jemand jetzt UX-Design richtig gut meistern will, ein paar Sachen kann, kann zu einem UX-Designer, zu einem Senioren UX-Designer sagen, hey, ich habe richtig Bock, dir zu assistieren, nenn mir einen Stundensatz, ich bin drin, und wenn es nur 25 Euro die Stunde sind, wenn du mich ranlässt, wenn du mich an deine Projekte lässt und, habe ich richtig Bock, dich 10 Stunden pro Woche zu unterstützen. Denk nicht an die 250 Euro, die du nur verdienst für die 10 Stunden pro Woche, sondern denk daran, was lernst du gerade bei dieser Person dazu? Welche Fragen kannst du stellen? Jedes Meeting ist für dich Knowledge. Wie geht der Probleme, wie geht der Dinge an? Aber mir hat damals dazu gehört ein bisschen Weitsicht, obwohl das gar nicht so lang ist. Wenn du ein Jahr so arbeitest, bist du so gut. Und eine andere Sache, es ist viel einfacher, in einem bestimmten Gebiet zum Experten zu werden, als Generalist zum Experten zu werden.
Stell dir vor, wie du musst dich ja überall erstmal wieder, also ich kenne das von den Full- und den Full-Stack-Entwicklern und den, auch Full-Stack-Entwickler, so, ja, also kann man machen, aber Experte in beiden Bereichen wirst du nicht werden. Du hast nur 24 Stunden.
Das ist wie in einem Rollenspiel. Wenn du 10 Punkte hast, die du verteilen kannst auf deine Skills und sagst, okay, Rüstung, Stärke, das, dann ist das verteilt. Aber wenn du sagst, ich gehe jetzt nur auf Rüstung und gebe die ganzen Punkte rein, dann bist du der Einzige, der Rüstung 9 von 10 hat oder einer der wenigen. Und in einer Zeit, in der wir immer mehr Fachspezialisten für bestimmte Bereiche suchen, ist das sehr ratsam. Ich sag dann immer, du solltest nicht nur eine, sondern T-shaped. Du hast ein bisschen Ahnung, aber bei einer Sache geht's bei dir voll in die Tiefe. So. Wenn du absoluter TikTok-Freak bist, TikTok atmest, alles verstehst, den ganzen Algorithmus, in 4 Wochen wirst du mehr wissen als 90% der Leute, die auf TikTok unterwegs sind. Weil du alles inhalierst, was TikTok angeht. Und das ist die Sexiness heutzutage. Und jetzt ist das neue Ding von Instagram gekommen, der Twitter-Konkurrent. Wenn du absoluter Freak da drin bist, wie viele gibt es davon? Weil es so neu ist und deswegen ist das so eine, es ist mit eines der geilsten Zeiten eigentlich, jetzt ins Freelancing zu starten. Weil du so viele Dinge hast, so viele Sachen lernen kannst und auch einen sehr großen Hebel auf dein Output hast durch KI, durch solche Dinge. Und wenn du es wirklich ernst meinst und wenn du ein bisschen Guidance hast, in welche Richtung du gehst, dann kann man noch mehr reißen als 10, 15 Jahre zuvor.
Das ganze Thema KI ist ja auch nochmal, könnten wir jetzt auch nochmal eine Stunde drüber sprechen, finde ich extrem interessant im Kontext. Sowohl dystopisch, was die Zukunft des Freelancings angeht, als auch positiv. Also ich finde, da kann man schon beide, am besten wäre mal so eine Panel-Diskussion dazu, weil ich finde, da kann man schon mehrere Meinungen zu haben und hören. Aber für dich war also dieser Hebel, dass du erstmal deine Positionierung grundlegend hinterfragt hast. Das ist ja auch immer so ein Tipp, den man hier im Podcast von meinen Gästen immer wieder höre, den ich inzwischen auch immer weitergebe und sage, Positionierung, bevor du überhaupt irgendwas machst, überhaupt erstmal überlegen, was biete ich an. Gerne dann auch mal so in diesem sei Experte in einem Bereich, jetzt irgendwie der Texter ist der Fintech-Experte, noch nischiger vielleicht, weil da kannst du dann nachher die Kohle verlangen, wenn du Startups oder Firmen besonders dieses Problem lösen kannst. Wo gehen die hin zu dem, der das wirklich schon in seinem Portfolio hat, das, was da gebraucht wird, und ne, nicht nur irgendwie, ich habe eine Website für die Apotheke gemacht und ich habe hier was gemacht und die Anwaltskanzlei so und du bist jetzt irgendwie ein Startup für, keine Ahnung, Mobilitätswende, irgendwas in dem Bereich, denkst du auch, okay, wieso ist das jetzt der Webdesigner, der mir jetzt wirklich perfekt mein Anliegen bauen kann, der hat halt Websites gebaut, aber das ist es dann auch, ne?
Ja, auch ein Tipp zur Positionierung. Es gibt ja das eine Camp, das sagt, schau auf den Markt und guck, was der Markt braucht. Mhm. Jein. Klar sollst du gucken, was der Markt braucht. Aber auch wichtig, bevor du schaust, was der Markt braucht, schau in den Spiegel und gucke, was du für eine Person bist. Nicht nur von den Hard Skills, sondern auch von den Soft Skills her. Mhm. Wenn ich weiß, dass in den Staaten ein Basketballspieler 20 Millionen im Jahr Jahresgehalt hat, bringt es nichts, wenn ich mit meinen 1,80 in die Staaten gehe. Mhm. Weil der natürliche Skill, der mir gegeben wird, ist deren Skill unterlegen. Und das sollte eigentlich motivieren, weil wenn du vorher auf deine Charakteristika schaust, auf dein Netzwerk schaust, auf das schaust, was dir, und da stell dir einfach eine Frage. Was fällt dir leicht, was anderen schwerfällt? Mhm. Welches Feedback bekommst du ganz häufig von Leuten, wo die sagen, ey, krass, dass du, das fällt dir so leicht. Ja. Für mich ist es so viel Arbeit. Mhm. Und idealerweise, das heißt, bevor ich anfange, ein Gericht für den Markt zu kochen, gucke ich, was meine attraktivsten Zutaten sind. Und das Gericht sollte sich um diese Zutat drehen. Mhm. Und damit machst du dich schwer imitierbar, weil du auf dich geschaut hast und jemand kann dich nicht 1:1 kopieren. Das heißt, sogar wenn jemand 1:1 seine Positionierung kopierst, hast du einen längeren Atem, weil für diese Person, die deine Positionierung kopiert, kostet es mehr Anstrengung, dich zu imitieren.
Ja, ja.
Ich hoffe, das ergibt Sinn, aber
das ist doch, doch klar, High Level. Also, du willst ja so wenig Anstrengung wie möglich investieren. Ich finde es ja auch immer, wenn du dich jetzt positionierst oder zu in irgendeinem Bereich zur Spokesperson, Public, was auch immer, zu einer Person werden willst, wenn du das einen Bereich wählst, der dir nicht selber gefällt, wo du nicht selber natürlicherweise Interesse drin hast, dann ist ja jeder Tag ein Überwinden, ein mentales Anstrengen und sowas und das ist dann, hast du das nächste Burnout eigentlich auf dem Weg, wenn du dann das durchhalten willst. Ne? Deswegen ist es ja auch bei Positionierung so schön, wenn man Bereiche nimmt, wo man vielleicht auch ein privates Interesse drin hat. Ne, wenn man sich irgendwie in einem Bereich, ne, Leute, die sich für Games interessieren oder sowas, vielleicht so da auch auf Kunden in diesem Segment irgendwie positionieren oder so, ist auch schön.
Genau, und nichts ist gut oder schlecht, sondern jede Stärke hat eine Schwäche, mit die damit einhergeht und vice versa. So. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen, da sollte man schauen, dass man halt da sich ein bisschen besser kennt. Und wenn ihr sagt, wie mache ich das am besten, öffnet jetzt euer WhatsApp, schreibt eine Nachricht, sagt, hey, womit verbindest du mich? Mhm. Wofür stehe ich? Was glaubst du, sind drei Eigenschaften, die ich sehr gut kann? Mhm. Was glaubst du, sind drei Dinge, die mir nicht liegen? Mhm. Und schreib das 5 Personen, die dir am nächsten liegen. Mhm. Und du wirst überrascht sein, wie viele gemeinsame Nenner du als Antworten bekommst.
Ja.
Und auch Dinge, die man selbst, weil Dinge, die man gut kann, sieht man selbst als selbstverständlich. Mhm. Und das ist die größte Gefahr.
Naja, man wird halt irgendwann betriebsblind für alles.
Ne? Genau.
Man denkt so, ich bin ja so, ne? Das ist alles doch normal, wieso? Und ich finde diesen Ansatz super spannend und erschließt sich mir total, dass man bei Kunden auf diesen, wo habe ich den meisten Impact und dem Kunden den meisten Mehrwert biete und das dann auch wirklich höher preise. Es gibt ja auch dieses schöne Meme, wenn du Kunden, die halt irgendwie eine 100-Euro-Rechnung schreibst, dann kriegst du so eine Nachricht.
So langen Text.
Das ist eine sehr valuable Investment, doch ich werd's jetzt zahlen und sowas und bei Leuten, die dann höhere Rechnungen
100% unterschreiben.
Ist bezahlt. Es ist ja wirklich so und das hat sicherlich damit auch zu tun. Wie würdest du das denn bei anderen Branchen jetzt sehen? Also in deinem Bereich erschließt sich mir das total und auch so bei Texterinnen und Textern, ne, dass die jetzt mit ihren Texten vielleicht an den Punkten zum Beispiel, was ja gerade sehr, sehr viel passiert. Ich glaube, du hast auch mit der Melanie zusammen. Da sieht man diesen Ansatz auch sehr, sehr gut. Ne? Sie hat ja auch erst Ghostwriting gemacht. Inzwischen geht's ja noch, sie ist ja eher so in dem Bereich, dass sie jetzt Wissen vermittelt auch. Wie würdest du das zum Beispiel in Bereichen von Entwicklern beispielsweise sehen? Ne? Ich bin jetzt Frontend-Entwickler. Wo würdest du jetzt zum Beispiel bei mir den Hebel sehen, um eher auf Leistung zu gehen, also sprich, mein Impact zu vergrößern.
Also das heißt, dass du wertbasiert auch abrechnen kannst.
Sagst, richtig, genau. Ich
habe so ein Value geschafft, ja. Also als Entwickler, besonders wenn man speziell Entwickler ist, ist man in der Regel Teil eines Projektteams. Mhm. Das sind größere Projekte, man ist Teil eines Projektteams.
Genau, man ist eher so ein Rädchen im Getriebe dabei, ne?
Genau, man ist ein Rädchen im Getriebe. Wenn man T-shaped ist, kann man auch Endkundengeschäft machen mit Projekten, die den Fokus jetzt auf Frontend haben. Mhm. Aber da muss halt das komplette Ding, und das klingt jetzt so, das heißt, die Alternative dazu ist, dass ich Leute dann kenne oder wir mit Leuten zusammengearbeitet haben, die sagen, hey, ich bin jemand, der da rausgeht und sagt, keine Ahnung, ich mache komplette Web-Apps und je nachdem, was für einen Kunden ich vor mir habe, hole ich mir dein Team aus anderen Freelancern. Mhm. So. Das heißt, du kümmerst dich aber um den Kunden, um die Abwicklung, du trägst das Risiko. Ja. Deswegen kannst du auch die anderen Freelancer dann bezahlen, normal bezahlen, und du hast dann den größten Share bei dir. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, Entwickler können auch über Manpower skalieren. Das haben wir auch erlebt. Dass jemand sagt, ich bin Entwickler, ich bin jetzt über Recruiter in Projekten, dann ist die nächste Evolutionsstufe eines Entwicklers, dass er sagt, ich bin jetzt selber am Endkunden. Mhm. Und danach die Evolutionsstufe ist, ich installiere Leute beim Endkunden und mache vielleicht nur noch Quality Assurance oder Quality Gap, dann ist man sehr in diesem, das ist nicht direkt Recruiter sein, weil du entwickelst ja mit, das ist wie eine kleine Entwicklerbude und du hast Leute und du hilfst den Companies beim Staffen. Mhm. Wenn du da Absicherung willst, kannst du sagen, ich nehme dafür Freelancer, aber ist dein Mode, ich sag mal, dein Burggraben nicht so groß und die Freelancer sagen, Moment mal, also ich kann es ja auch selber machen. Mhm. Best Case, was wir mit Leuten haben, ist, dass wir sagen, die nehmen sich juniorigere Entwickler und die juniorigen Entwickler haben Learn while you learn. Mhm. Die werden dann in die Projekte geholt und du hast dann freitags haben die frei und du schaust über deren Sachen und die können Fragen schon ein bisschen mit ausgebildet, haben ein Fixum bei dir und du verdienst halt an dem beim Endkunden. Mhm. Das sind so die Sachen und in der Regel ist bei Entwicklern, die fullstackig unterwegs sind, sind dann eher so, in sich geschlossene Apps. Je spezialisierter man ist als Entwickler, desto mehr geht das über das Staffing und desto mehr ist man eher Teil eines größeren Projektteams, weil du eine Sache nicht in sich geschlossen ganzheitlich anbieten kannst. Mhm. Was man machen kann, ist jetzt eine weitere Alternative, die einige fahren, dass sie dem Kunden, wenn sie am Endkunden sind, ganz klar kommunizieren und sagen, hey, ich rechne dich nach Stundensatz ab, ich mache x Story Points im Monat für Preis X.
Okay.
Weil das Paradox ist, wenn ein Entwickler schnell ist, wird er bestraft.
Ja, das ist das Problem, wenn du nach Stunden abrechnest, ne?
Und und man hat diesen Interessenkonflikt. Ich verstehe aber auch den Kunden, weil wenn das ein Flickenteppich-Projekt ist, man muss das ja irgendwie quantifizieren.
Gerade bei Agenturen, die geben das ja weiter und dann willst du ja irgendwie eine Möglichkeit haben. Ja.
Genau. Und da sollte man an einem Strang ziehen, dass man sagt, okay, x Story Points für 6.000 Euro im Monat. Aber weißt du was, lieber Kunde, ich habe folgende Meetingpflichten, diese beiden Meetings, aber ob ich das in 4 Tagen oder in 8 Tagen mache, hast du keine Aktien drin, solange die Qualität stimmt und das abgenommen wird.
Ich bin sehr happy, dass wir das Beispiel jetzt hatten, weil das zeigt, finde ich, nochmal sehr gut, dass Freelancing doch eine sehr, sehr, sehr individuelle Sache ist und dass man hier jetzt nicht so diese Pauschallösung, Leute, macht einfach alle, setzt euch so wie jetzt in deinem Beispiel, jetzt höher
super
an.
Schwer.
Ja,
wie
genau.
Wie machst du es mit Branding? Wie kannst du mit Branding sagen, das verdient ihr so viel mehr?
Richtig, dafür hast du sicherlich dann auch die Beratung und diese individuelle Coaching-Sache, weil dann doch jede Dienstleistung anders ist und es jetzt nicht die Patentlösung für das jeweilige Skillset gibt. Ne?
Ja, also ich ganz einfach übers Knie gebrochen ist, man fängt mit einem Stundensatz an, je nachdem, wie seniorig man ist.
Ja.
Je besser die Testimonials, je besser die Kundenergebnisse sind, die du hast, desto mehr kannst du dich vom marktüblichen Stundensatz wegentwickeln.
Ja.
Es geht bei mehr Bereichen, als man glaubt, dass man das irgendwie quantifizieren kann. Sogar bei Branding kann ich zum Beispiel sagen, du hast x mehr Bewerbungen bekommen wegen Employer Branding. Mhm. Vorher hast du so lange gebraucht, um einen neuen Mitarbeiter zu gewinnen. Jetzt habe ich das auf diese Zeit verkürzt. Mhm. Das heißt, unbesetzte Stellen kosten dich ja auch Geld.
Ja.
Das ist jetzt sehr weit hergeholt. Ich sage halt nur, das ist ein Beispiel, dass es in vielen Bereichen geht. Also idealerweise fängst du mit einem konservativen Stundensatz an, wenn du am Anfang bist und noch nicht so selbstbewusst bist, sammelst Selbstbewusstsein durch die Kundenergebnisse, gehst dann in einen überdurchschnittlich hohen Marktstundensatz und wenn du dann Cases hast, die du anhand von Ergebnissen rückwärts rechnen kannst, kannst du in ergebnisbasierte Dinge gehen, aber wir haben gerade besprochen, dass die ergebnisbasierte ist nicht immer so straightforward wie bei Conversion-Optimierung.
Ja, Entwickler ist jetzt auch nochmal ein spezielles Völkchen wahrscheinlich, was die Arbeit angeht, haben wir eben auch schon angesprochen. Aber ich denke, bei vielen Dienstleistungen, gerade am Design-Beispiel hast du jetzt ein sehr gutes genannt, gibt es diesen Hebel oder diese Möglichkeit. Und da kann man sich ja auch mal mit erfahreneren Dienstleistern vielleicht austauschen, was die so eigentlich machen. Ich finde, das ist das Schöne am Freelancer-Austausch, dass man vielleicht dann mal realisiert, dass die eigene Arbeitsweise, die ja sehr individuell ist, eigentlich gar nicht so geil ist und dass es da doch Optimierungspotenzial gibt.
Ja, es tut auch echt gut, sich auszutauschen mit anderen Freelancern. immer als ich Freelancer war, auf Events und solchen Dingen war, habe ich mich immer gut danach gefühlt, weil man immer so denkt, ich bin alleine mit meinem Problem, ich bin alleine mit dem und das löst auch Stress aus.
Wäre auch so mein Tipp, weil wir eben drüber gesprochen haben, dass du diesen Punkt hattest, wo du so kurz vorm Burnout, also zumindest laut Arzt, warst und das, wo du dich wahrscheinlich total scheiße gefühlt hast, diesen Punkt dann für sowas zu nutzen, also die Zeit in so eine Meetups oder Austausch, man muss ja gar nicht irgendwo hin, manchmal wohnen Leute irgendwie auf dem tiefsten Dorf und haben da einfach keine nächstgrößere Stadt in der, ne, das, wo du dann auf sowas hingehen kannst, dann halt vielleicht irgendwie online über entsprechende Gruppen oder Formate, die es ja auch gibt, aber da mal hinzugehen, um einfach mal einen Abend das Leid auch mal anderen Leuten zu klagen und eine frische Perspektive zu bekommen.
Ganz genau, ich wollte es gerade sagen, das soll jetzt nicht so klingen, als wenn man schadenfroh ist, aber bei solchen Events habe ich dann immer gemerkt, ey, die anderen Leute haben auch alle nicht ihren Shit together.
Ja, so, genau. Man muss Portfolios auch mal einordnen dazu.
Genau, die Portfolios von denen sehen geil aus und schüchtern mich ein, aber in echt haben die auch alle komplette Probleme und die haben auch Clients from Hell und die müssen auch schauen, wie die über die Runden kommen. Und
das auf jeden Fall.
Oh, du bist nicht unnormal, Maron. Das ist alles normal hier. Alles so, dass in dieser Phase hat das gut getan, dass man gemerkt hat, okay, ich gehöre hier eigentlich nicht zu denen, die strugglen, sondern mir geht's eigentlich gut verglichen jetzt, wenn ich mir das hier so anschaue. Das hat einem so ein bisschen immer Mut gegeben.
Das ist mir hier im Format auch wichtig, dass die Leute nicht nur von ihren Erfolgen erzählen. Und sicherlich unterliegt das Ganze schon so ein bisschen so einem Survivorship-Bias, weil die Leute, die gut mit ihrer Selbstständigkeit im Reinen sind, gehen eher in so ein Format. Ja. Aber gibt auch durchaus Ausnahmen und wann immer das mal so ist, und du hast ja jetzt auch von einer Zeit erzählt, wo es eben nicht gut lief, bin ich da mal sehr dankbar.
Fuck-ups, ne? Also ich kann so viele Fuck-ups.
Same, also.
Ne? Einmal E-Mails gecheckt von einem langen Wochenende, auf das ich mich so lange gefreut hatte mit meinen Buddies, wo der Kunde sagt, kannst du mir bitte Kontoauszug von vor 2 Jahren nochmal schicken, da lief was falsch und bla. Und ich dachte
hab
mich so abgefuckt. Es hat die ganzen 3 Tage in den Arsch gemacht. So viele Sachen, wo ich so denke,
ja.
Also da kann ich auch sehr viele Stories von erzählen. Ihr seid nicht allein mit euren Struggles, das ist normal. Ich glaube, es ist eine Framing-Sache, wenn man sagt, oh, warum ich, warum passiert mir das? Oder was für eine Chance gibt mir das Leben gerade mit dieser Situation? Was kann ich lernen? Wenn man das Leben als Lernen sieht oder die Selbstständigkeit als konstantes Lernen, was lerne ich aus der Situation? Vielleicht sollte ich nächstes Mal ein bisschen mehr als auf mein Bauchgefühl hören, als nur als das Projektbudget, so solche Dinge. Also dass man wirklich einfach, das ist konstantes Lernen, Selbstständigkeit. Voll.
Du beschäftigst dich ja sehr viel mit Freelancing und allem, was man da optimieren kann und was da vielleicht besser laufen kann. Deswegen ist die Frage, die ich dir jetzt stelle, wahrscheinlich besonders schwer für dich, weil ich all meinen Gästen zum Schluss einer Folge nochmal die Frage stelle, was ist der ultimative Tipp für Freelancerinnen und Freelancer, wenn du jetzt dein ganzes Wissen auf nur einen einzigen Tipp beschränken müsstest?
Wie lange darf der Tipp gehen?
Du darfst vollkommen ausholen. Du darfst aber nur einen nennen, das ist das einzige Kriterium.
Lernt Vertrieb. Klingt unsexy, aber lernt wirklich Vertrieb. Lernt souveränes Verkaufen, was zu euch passt und hinter euren Preisen zu stehen. Und in dem Moment, in dem ich das sage, werden bestimmte Emotionen und Dinge aufkommen. Ihr werdet vielleicht sagen, oh ja, aber ich will nicht so ein Vertrieb. Hinterfragt diese Dinge. Woher kommen die? Warum habt ihr schlechte Erfahrungen in dem Bereich gemacht? Weil mehr zu verlangen für das, was man macht, ist kein Nullsummenspiel. Ihr nehmt den Kunden, klar, nehmt ihm faktisch mehr Geld weg, aber ich garantiere euch, ihr werdet bessere Arbeit machen. Wenn ihr ausreichend Budget habt, habt ihr einen anderen Anspruch an eure Arbeit. Ihr lauft die extra Meile, ihr macht das extra Feedback-Loop. Der Kunde kommt besser weg. Es ist alles, die komplette Zusammenarbeit besteht aus einer Dankbarkeit heraus und nicht aus einem falschen. Wenn ich 30 Euro pro Stunde bekomme, hier, nimm deinen Rotz, und wenn der Kunde irgendwas sagt, denke ich mir so, Alter, du hast das schon für 30 Euro die Stunde und du hast doch die, wenn mir ein Kunde mir 100 Euro oder 200 Euro effektiv die Stunde gibt, dann ist das kein Thema. Dann will ich, dass es richtig geil aussieht. Dann schaue ich, dass ich ihm eine Fond kaufe und sage, du, dafür brauche ich eine Fond, und sage ich, ey, das ist mit eingespeist. Ich hole
jetzt die extra Meile, genau.
Ja. Genau, ich mache das und das. Dieser Kunde bekommt eine Premium, eine Premium-Dienstleistung von euch. Er schwärmt von euch und ihr könnt eher hinter eurem Projekt stehen und habt da Bock drauf. Und das könnt ihr souverän machen, weil, genau, wenn ihr wirklich was gerne macht und es gut macht, habt ihr die Pflicht, einen guten Preis dafür zu verlangen, weil nur so kann gute Arbeit entstehen. Und das hat auch was mit Selbstrespekt zu tun. Und hört auf, das zu romantisieren.
Ja.
Es gibt ganz viel in dieser Branche, dass man sagt, ich verdiene nicht so viel, aber dafür stehe ich hinter meinen Projekten. Dafür mache ich gerne das, was ich mache.
Das schließt sich ja nicht aus.
Genau, ganz genau. Das schließt sich nicht aus. Und wir müssen einen neuen Standard schaffen. Ich verlange viel, weil mir was an meinen Projekten liegt. Und nicht mehr.
Wertschätzung, ne? Also es hat genau. viel mit Wertschätzung. Ich, immer wenn ich so niedrige Stundensätze höre, denke ich immer als erstes nicht, ne, der Kunde hat dann ganz viele Rechtfertigungen, warum er nicht mehr zahlt und sowas. Und ich denke immer nur Wertschätzungsmangel. Also es ist genau. einfach ein Ausdruck davon, dass die Leistung nicht, nicht wertgeschätzt
und,
wird.
Und das ist so witzig, weil ich sehe diese Dinge jetzt von Auftraggeberperspektive mhm. und nicht mal aus Freelancer-Perspektive. Jetzt habe ich ja. Freelancer, die für mich arbeiten. Und meine Frage an Freelancern ist, was musst du verdienen? Und damit meine ich nicht irgendeine Summe, die sie jetzt auf eine Serviette schreiben, die horrende ist, die sie rüberschieben wie in so einem Mafia-Film und ich falle vom Tisch und sage so, oh mein Gott, sondern wirklich, ich sag denen, was musst du verdienen, damit das, damit du Bock auf das Projekt hast und deine mhm. beste Arbeit machen kannst? Und dann sagen die so viel. Und dann kommen wir in der Regel zusammen und deswegen, ich sag halt, ich arbeite teilweise mit unseren eigenen Kunden zusammen, die das alles beigebracht bekommen von uns mhm. und ich arbeite mit denen zusammen. Wichtig, wenn ihr so einen Preis verlangt und den bekommt, müsst ihr dann auch liefern natürlich. Ne? Das mhm. ist die faire Equation. Es geht nicht darum, jemanden zu übervorteilen, sondern das ist ein Win-Win für alle Beteiligten. Mhm. Aber nehmt euch Vertrieb an, lernt es. Ich garantiere euch, ihr seid in einer ganz anderen Position in der Selbstständigkeit als Kreative, mhm. als Digitaler, als ITler, ja. als ihr es heute seid.
Ja, das ist ein sehr guter Hinweis. Und ich denke, dieses ganze Thema, sich selber einfach auch nochmal ja, nicht diesen, viele haben ja Angst davor, Preise zu erhöhen, haben Angst davor, in diese Konfrontation zu gehen mit dem Kunden, weil eben diese ganzen Vertriebsskills nicht da sind. Und ich erlebe das so oft, dass Kunden ihre rhetorische Überlegenheit, ihr Wissen, ihr was auch immer, frischen Freelancern, die auch vielleicht noch ein bisschen junioriger ja. sind, echt gnadenlos gegenüber ausnutzen. Das ist Stundensätze, ich habe es jetzt gerade wieder gehört, da werden Sachen durchgedrückt von 20 Euro die Stunde. Also das ist halt unter Mindestlohn, wenn du das mal runterrechnest, ne? Also wenn du das auf einen... Das
ist echt krass.
Es ist wirklich unverschämt. Und dann so mit so Begründungen wie, ja, das ist jetzt gerade schlecht, die finanzielle Situation des Unternehmens und sowas. Also da ist ja Vertrieb ist in meinen Augen ja nicht nur zu wissen, wie man jetzt an die Kunden, also wie man die Kunden erreicht, sondern auch wie man dann den Sack zumacht, wenn man mit denen spricht, ne? Und das ist, gehört da ja auch zu, dass man sich selbstbewusst verkaufen kann.
Ganz genau, dass man sie selbstlos verkaufen kann und das hast du gerade sehr schön gesagt, der Kunde hat viel mehr solche Gespräche als du.
Eben, der ist routiniert. Also,
du würdest nie erwarten, wenn du mit einem Marathonläufer joggen gehst, mhm. dass du nicht aus der Puste kommst. Ja. Du solltest anfangen zu joggen und wenn du das so framest, ist kein Call, kein Vertriebscall verloren, weil auch mhm. den Auftrag, den du nicht bekommst, hast du gerade ein bisschen mehr trainiert. Du hast trainiert, du hast trainiert, du hast mhm. trainiert und du wirst immer besser da drin und du musst dich einfach wohlfühlen, in diesem Setting, yeah. weil das ist nichts, du fragst nicht nach seinem Erstgeborenen, wenn du einen vernünftigen Preis, da kannst du einfach Pokerface und wenn er sagt, yeah. das ist aber teuer, dann sagst du nicht, weil ganz ehrlich, das iPhone ist auch teuer, trotzdem habe ich es mir geholt. Er kann yeah. ruhig sagen, das ist aber teuer, dann sagst du, cool, wollen wir starten? Einfach mal ganz mit Augenzwinkern, so weißt du.
Zumal
so.
Dieser Person ja auch das meiste aus seiner Gehaltsverhandlung, wenn er jetzt nicht gerade, wenn ihm der Laden nicht gerade gehört, rausholen will. Also es ist ja nichts Anmaßendes, was du da fragst, sondern es ist ja einfach ja. was ganz Normales. Und etwas, was die Person genauso tut. Hast du noch einen Tipp, wie man Vertrieb lernen kann? Irgendwie so ein Content-Piece? Ich meine, sicherlich mit macht ihr da gute ja, Arbeit?
Wir haben eigentlich tatsächlich, also das klingt jetzt so ein bisschen, dass ich mir jetzt selber...
ja, aber das ist ja jetzt genau die Zeit dafür. Dass
ja, also wir haben ja unsere Beratung, unser Coaching. Ja,
genau.
Ich weiß, dass deine Community ist, wir haben auch Leute, denen wir dann in die Selbstständigkeit helfen von der Festanstellung. Die mhm. meisten sind schon Freelancer, ja. was ich mal ganz cool finde, weil du bist der Durchschnitt deiner Umgebung und wenn du mhm. in einer Umgebung bist, wo alle schon ein bisschen weiter sind, zieht dich das natürlich mit hoch. Ich verstehe natürlich, dass deine Community jetzt nicht unbedingt ein paar tausend Euro übrig hat, die sie in sich investieren kann. Wenn das der Fall sein sollte mhm. und sie das nicht machen können, dann empfehle ich denen unseren YouTube-Channel oder unseren Podcast, Finally mhm. Freelancing. Und gebt mal in meinem YouTube-Channel unseren 5-Schritte-Vertriebsprozess ein. Da mhm. gehe ich genau auf diesen Vertriebsprozess ein, den wir mit 700 Freelancern jetzt entwickelt haben und den wir wirklich perfektioniert haben für Designer, Developer und Marketer. Mhm. Und da gebe ich so viel for free weg. Wir haben witzigerweise haben wir teilweise Kunden, die gesagt haben, ich bin mit deinen freien Inhalten so weit gekommen, dass ich mir mhm. das leisten kann, bei euch zu kaufen, unabhängig, ob ihr Kunde werdet oder nicht. Wir haben sehr viel, also wirklich, wie ihr Leads generiert, wie ihr vertreibt, mhm. Wie ihr Vertrieb macht mit den Leads. Wenn ihr jemand seid, der visuell ist, wenn ihr mal das beim Abendessen schauen wollt, mhm. ist unser YouTube-Kanal Finally Freelancing unsere Go-To-Adresse. Mhm. Wenn ihr sagt, ich bin jemand, der gerade spaziert jetzt im Sommer oder zur Arbeit spaziert oder mit meinem Hund geht, dann haben wir die meisten Sachen auch auf unserem Spotify-Podcast Finally Freelancing.
Sehr gut. Wo findet man dich, beziehungsweise Finally Freelancing hast du gerade gesagt, wo findet man dich als Person, wenn man jetzt einfach sagt?
LinkedIn, Marwan Farai und unseren Instagram-Channel, den habe ich immer noch. Also wir haben natürlich Social Media Manager und so, aber da bin ich meistens in meinen Stories auch Finally_Freelancing. Genau, da halte ich die Leute eigentlich immer auf dem Laufenden und poste täglich Stories hinter den Kulissen der Finally Freelancing und ja.
Sehr gut. Marwan, ich danke dir vielmals, dass du deine Story hier so offen erzählt hast. Sehr interessant. Tolle Impulse, auch für mich nochmal. Gerade gelernt, dass als Entwickler nicht so einfach ist. Ja. Ich muss vielleicht mal ein Team aufbauen, das wäre mal.
Ja, muss man halt Bock drauf haben, ne?
Also, ja, ja, klar.
Aber das geht, ne? Ich meine, als Entwickler hat das extrem viele, also es hat Vor- und Nachteile.
Ich kenne diesen Hebel. Ich kenne das aus Projekten, wo man sagt, okay, die Größe ist eigentlich viel, übersteigt jetzt meine eigene Kapazität und auch Kompetenz vielleicht, weil ich in dem Bereich gar nicht so viel Skill habe. Jetzt rufe ich quasi das A-Team zusammen und gehe dann an den Kunden ran und sage, hey, und das ist der Hebel, über den man meistens die richtig netten Aufträge dann kriegt.
Ja, ganz genau. Danke dir, Yannick. Ich finde es richtig cool, was du ebenfalls für die Freelance-Community machst. Ich glaube, wir sitzen da im selben Boot und danke, dass du mich als Gast hier in deinem Podcast hast.
Und wenn ihr euch noch mit anderen Freelancern austauschen wollt, sehr gerne in unserer Facebook-Community oder bei Slack. Beide Links sind in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.